Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Jeder von euch kennt Stromkabel. Das sind die dünnen Strippen, die an der Steckdose oder unter der Decke in der Lampe enden. Blau, braun, grün, gelb markiert. Es gilt wie immer bei Strom nicht anfassen. Also Sicherung raus bei Elektroarbeiten. Phasenprüfer bereithalten, ob noch Spannung drauf ist. Das alles gilt für 230 Volt. Das ist die sogenannte Niederspannung bei uns zu Hause. Hier in meinem Podcast reden wir aber über den Stromtransport und dazu braucht man Höchstspannung. Das sind dann nicht die 230 Volt, sondern mindestens 220.000 Volt. Und das geht in Verbindung mit den hohen Stromstärken dann nicht mehr über dünne Strippen, sondern in der Regel über Freileitungen. Über Freileitungen haben wir an dieser Stelle schon viel gesprochen. Die haben sich über viele Jahrzehnte bewährt, sind relativ kostengünstig zu errichten. Man kann Fehler schnell lokalisieren und kommt für Reparaturarbeiten auch relativ gut ran. Aber im Höchstspannungsbereich werden zunehmend eben auch Kabel benötigt, um zum Beispiel Strom von Windparks auf dem Meer an Land zu bringen. Als Unterseekabel zwischen zwei Ländern und in Zukunft auch, um Gleichstrom aus dem Norden Deutschlands in den Süden zu transportieren. Und über solche Kabel sprechen wir heute. Wir sprechen über Gleichstromkabel für eine Spannung von 525.000 Volt. Solche Kabel werden derzeit mit Schwerlasttransportern oder Lastschiffen durch halb Deutschland gekarrt. Denn die Bauarbeiten an den Stromautobahnen, über die schon seit vielen Jahren kontrovers diskutiert wird, die lange geplant wurden und für die es jetzt nach langen Genehmigungsphasen die ersten Planfeststellungsbeschlüsse gibt, diese Bauarbeiten haben begonnen. Vielleicht habt ihr die Namen dieser Leitung schon mal gelesen oder gehört. Das ist der Südling von Niedersachsen nach Baden-Württemberg und Bayern, der Südostling von Sachsen-Anhalt nach Bayern und das Projekt A-Nord von der ostfriesischen Küste in Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen. Aber was sind das eigentlich für Kabel, die in die Erde verlegt werden? Was ist das Besondere daran? Und über dieses Thema spreche ich mit einem neuen Gast in meinem Podcast. Es ist Maciej Jaskar und er ist relativ neu bei 50 Hertz in unserem Team Kabeltechnik. Herzlich willkommen.
Hallo Volker, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders. Jetzt aber erstmal zum Formalen. Ich habe ja so ein bisschen gestutzt. Wie spricht man deinen Namen richtig aus?
Ich heiße Maciej. Maciej Jaska, genau.
Okay. Und das ist polnischer Herkunft. Das heißt, du bist polnischer Staatsbürger oder beide Staatsbürgerschaften?
Beide Staatsbürgerschaften. Deutsch und Polnisch,
ja. Okay. Ja, dein Spezialthema sind Kabel. Du hast bei einem führenden Kabelhersteller gearbeitet, ehe du vor einigen Monaten zu 50 Hertz gekommen bist. Wie bist du eigentlich zum Thema Kabel gekommen? Warst du früher so ein Bastler als Junge und hast schon mal mit Kabeln herumexperimentiert? Und wie bist du dann zur Kabelindustrie eigentlich gekommen?
Ich bin Elektroingenieur mit der Fachrichtung Hochspannungstechnik. Ich habe mich immer fürs Kabel interessiert. Bereits im Studium habe ich zum Thema Kabel meine Diplomarbeiten geschrieben.
Auch schon zu diesen Höchstspannungskabeln?
Ja, oder? Ja, okay. Ja, genau. Das war meine Diplomarbeit zum Thema Prüfungen von Hochspannungskabelsystemen.
Wo hast du studiert und deinen Abschluss gemacht?
Ich habe in Posen studiert.
Mhm. Okay. Ja. Und dann bist du danach gleich zu NKT gegangen, zum Kabelhersteller?
Genau, ich habe als Werkstudent dort angefangen. Direkt danach habe ich ein Jobangebot in der Entwicklungsabteilung bekommen, wo ich 10 Jahre als Entwickler für Hochspannungskabelsysteme gearbeitet habe.
Okay, vielleicht zur Erläuterung. NKT, das ist die Abkürzung, ein Kürzel, das ist eine dänische Firma. Und die haben eine Produktion in Köln für Landkabel. Und sie haben eine große Produktion in Karlskrona in Schweden mit dem Schwerpunkt Seekabel. Und weißt du eigentlich, wie viele Unternehmen gibt es überhaupt, die in der Lage sind, solche Höchstspannungskabel herzustellen?
Tatsächlich gibt es nur eine Handvoll Anbieter, die solche Kabel in der Lage sind herzustellen, vor allem in Europa und Asien. In Europa sind das Prysmian, Nexans und NKT, wie gesagt.
Wir bei 50 Hertz haben zwei große Lieferantenverträge und Produktionsverträge abgeschlossen mit europäischen Firmen. Du hast die Namen eben schon genannt, eben NKT, wo du auch gearbeitet hast. Und eine weitere Spezialfirma, das ist Prysmian, eben aus Italien, die produzieren für uns mehrere tausend Kilometer dieser Kabel. Sie wurden aber auch beauftragt, diese Kabel zu transportieren an die Baustelle und auch zu legen. Wir sagen nicht verlegen, sondern im Fachjargon heißt es ein Kabel legen. Also die werden diese Kabel eben auch an Land legen und auch auf See. Jetzt bist du bei uns bei 50 Hertz. In diesem Prozess, der jetzt eben anläuft, in diesen Projekten, diesen Großprojekten, was ist denn da eigentlich deine Aufgabe? Stehst du an der Baugrube und guckst du, dass deine ehemaligen Kollegen das auch ordentlich machen oder was ist dein Job hier?
Ich arbeite im Kompetenzzentrum, Bereich Kabeltechnik. Da kümmere ich mich um neue Kabelprojekte im 50-Hertz-Netz, dass die nach 50-Hertz-Richtlinien, aber auch internationalen Normen errichtet werden. Wir sind von der Planung bis zur Qualifikation, Fertigung und im Anschluss auch Inbetriebnahme dabei.
Die Kabel, mit denen du es zu tun hast, bei uns und auch in deinem früheren Leben, sind eben besondere Kabel, sehr besondere Kabel. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Gerne.
Es gibt Kabel und es gibt Kabel. Ein Höchstspannungskabel hat mit dem Kabel zu Hause in der Steckdose so viel gemeinsam wie ein Playmobil-Auto mit einem Porsche Carrera 911. Es ist nicht einfach nur dicker, es ist sehr viel anders. Der Kern eines solchen Kabels besteht aus ganzen Bündeln von Kupferdrähten. Aber das wirklich Besondere an einem solchen Turbokabel ist die Ummantelung oder auch Isolierung genannt. Wenn die Elektronen durchs Kabel rasen, dann darf sich ihnen kein einziges Fitzelchen in den Weg stellen. Es muss wirklich flutschen. Der kleinste Widerstand würde sofort zum Stau, zu extrem hohen elektrischen Feldstärken, zur Überhitzung und damit im Extremfall zum Kabeldurchschlag führen. Oder anders ausgedrückt, zur Explosion. Um so etwas zu vermeiden, kam der britische Elektroingenieur Sebastian Siani de Ferranti 1864 bis 1930 auf die Idee, bei solchen Höchstspannungskabeln kunstvoll gefaltetes und mit Mineralöl durchtränktes Papier als Isolator zu verwenden. Dadurch werden kleinste Unebenheiten ausgeglichen. Aber in einem Ölkabel muss ein konstanter Druck herrschen, was die Sache aufwendig und wartungsabhängig macht. Und umweltfreundlich ist es auch nicht, wenn das Kabel einmal undicht wird. Dann läuft die ganze Ölsoße ins Erdreich oder bei einem Seekabel ins Meer. Bei modernen neuen Erdkabeln besteht die Isolatorschicht dagegen aus einer speziellen Kunststoffmischung, dem sogenannten vernetzten Polyethylen, VPE. Diese Superkunststoffe werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, damit keine fremden Stoffe hineingeraten. Sie zeichnen sich unter anderem durch ihre thermodynamische Beständigkeit aus. Ob warm oder kalt, niemals verändern sie gravierend ihre isolierenden Eigenschaften.
So, jetzt kommen wir hier mal ganz zum Praktischen. Wir haben hier im Studio zwei solche Originalkabelstücken liegen. Und zwar 70 Zentimeter sind die lang, zwei Stück von unseren Baustellen. Also wir machen ja hier Podcast, insofern können wir euch nur akustisch beschreiben, was wir hier vor uns liegen haben. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir beide versuchen mal, diese beiden Stücken hochzuheben. So, jetzt packen wir beide da mal an. Du auf der einen Seite und ich hier auf der anderen Seite vom Tisch und heben das Ding mal hoch. Boah, das ist aber echt ganz schön. Heftig, jetzt mal runter, vorsichtig runter. Okay. Also ganz schön schwer. Jetzt habe ich gesagt, 70 Zentimeter ist dieses Ding lang. Was wiegt ein Meter von diesen Kabeln eigentlich?
So ein Kabel wiegt etwa 40 Kilogramm pro Meter. Ein vergleichbares Seekabel hat ein Gewicht von etwa 65 Kilogramm pro Meter.
Okay, dazu noch mal schwerer, weil es eine dickere Schutzschicht braucht, oder was ist der Grund?
Genau, da kommt eine zusätzliche Metallmantel dazu und natürlich eine Bewehrung. Eine Armierung.
So, ich versuche das jetzt mal hier zu beschreiben, was man hier sieht und was hier vor uns liegt. Also diese Kabel, die wir gerade hochgehoben haben, oder diese Kabel N, haben etwa einen Durchmesser von 12 Zentimetern etwa, schätze ich. Oder weißt du es genau, die Zahl?
14.
Ah, 14, das ist exakt
genau.
14.
Genau.
In der Mitte sieht man einen Kern, das ist Kupfer offenbar, dann diese Isolierschicht und dann kommen noch so ein paar andere Schichten. Jetzt die erste Frage mal, warum ist dieses Kabel so schwer? Liegt das an dem Kunststoff oder liegt das an dem Kupfer?
Das Kabel, einfach nur zu formellen, hat eine Spannungsklasse 525 kV und einen Leiterquerschnitt von 3000 mm Quadrat. Gewicht davon, etwa 2/3 wird beim Kupferleiter ausfallen.
Also 2/3 des Gewichtes macht der Kupferkern aus in der Mitte.
Genau.
Also ganz schön wertvoll eigentlich auch so ein Stück hier. Ne?
Auf jeden Fall, ja, richtig. Je größer der Leiterquerschnitt, desto niedriger der Leiterwiderstand. Ne? Und das braucht man für die Energieübertragung. Ne?
Okay, jetzt ist dieses Kern hier in der Mitte nicht einfach irgendwie so eine reingepresste Kupferwurst, das würde auch gar nicht funktionieren, sondern das ist so kunstvoll verdrahtet. Ich meine, zu Hause kennen wir das auch an unseren Strippen. Das ist ja auch so ein bisschen verdrahtet, kann man selber immer so ein bisschen rumzwirbeln, wenn man da Elektroarbeiten macht. Aber hier ist das ja ganz anders. Wie gesagt, hat ja einen Durchmesser hier ungefähr von 6-7 Zentimetern. Wie macht man diese Verdrahtung dieses Kupferkerns?
An NKT-Kabel sehen wir einen Profildrahtleiter. Der wird an einer Verseilanlage hergestellt. Dort befinden sich mehrere Sektionen mit sogenannten Bobbins, wo Einzeldraht gewickelt sind. Hier bei Gleichstrom, Profildrahtleiter gewährleistet auch eine entsprechende Biegsamkeit. Wäre das ein Massivleiter, kann man das
natürlich
gar nicht bewegen, gar nicht biegen auf eine Spule. Deswegen hier auch mehrdrähtige Leiter in Einsatz kommen. Auf Prismian-Kabel sehen wir einen sogenannten Millikan-Leiter, auch als Segmentleiter bekannt. Dort werden deutlich kleinere Drähte verwendet und diese Segmente, sieht man hier, sind 6 Segmente. Diese Konstruktion wird auch häufig im Wechselspannungsbereich angewendet.
Also die Segmente sehen so ein bisschen so aus wie Dreiecke, die auf den Kern dieses Kabels zulaufen.
Genau.
Wenn wir jetzt drumherum gucken, da haben wir dann die Isolierschicht, die hat ungefähr einen Durchmesser von 3-4 Zentimetern. Jetzt sieht man aber außen noch ein paar ganz dünne Schichten. Da sehe ich hier so ein bisschen Aluminium offenbar und dann sind noch so kleinere, ganz kleine Kabelchen, so an 4 Stellen. Und dann ist hier auch noch ein rot-schwarzer Mantel außenrum. Was hat es damit auf sich mit den Sachen?
Erstmal, ja, direkt auf dem Leiter sehen wir eine schwarze Schicht. Das ist die innere Leitwegeschicht. Und eine entsprechende äußere Leitschicht, auch Isolationsleitschicht genannt, befindet sich außerhalb von der Isolierung, ne? Auf der äußeren Seite.
Wofür ist das notwendig?
Dass die Feldstärke, die bei der Hochspannung kommt, gleichmäßig und ohne scharfe Kanten verteilt ist. Ne?
Okay.
Das ist hier besonders wichtig, weil jede Deformation an der Oberfläche auf diesem Übergang zwischen Isolierung und Leitschicht führt zu erhöhter Feldstärke.
Möglicherweise zu erhöhten Temperaturen und Unregelmäßigkeiten.
Ja, im großen Teil zum Durchschlag, dass die Erhöhung wirklich so stark ist.
Dann kommen wir zu der nächsten. Das sieht hier so weiß aus, dass eben diese Isolierschicht. Und über Zusammensetzung hatten wir schon gesprochen. Warum ist es so wichtig, dass das so unter Reinraumbedingungen hergestellt wird?
Jede Unverreinigung wird zu möglichen Fehlern führen. Da werden wirklich Partikel im Mikrometerbereich gemessen, die herausgefiltert werden. Ja, Kabelindustrie haben wir auch wenige Hersteller, die solche extrem reine Materialien liefern können.
Also es geht auch um die Materialien, die geliefert werden, müssen schon rein sein. Und dann die Produktion des Kabels muss auch unter solchen Reinraumbedingungen dann erfolgen oder ist es da dann egal?
Absolut. Das ist eine geschlossene Kette. Die Lieferanten von Rohstoffen müssen schon dafür sorgen, dass die sehr saubere Rohstoffe und Prozesse einhalten.
Jetzt haben wir eben diese dünnen Schichten oder einmal hier noch solche Mini-Kabel da drin an der äußeren Schicht eines solchen Kabels. Wozu dienen die?
Was man hier sieht, sind Lichtwellenröhrchen, so als FIMT bekannt, Fiber-Metal-Tube. Und daneben sind sogenannte Bodyguards.
Was sind das?
Die schützen die Fasern vom mechanischen Druck. Also die sind in der Durchmesser etwas größer als die Röhrchen selbst. So entsteht dann beim Transport oder mehrere Lager werden miteinander dann gestapelt, dass die keine Druckstelle kriegen.
Weil so Glasfaser sind enorm empfindlich, weil die sind ja dünner als Menschenhaare und wenn die Druck ausgesetzt sind, können die eben brechen und dann können sie nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Diese Lichtwellenleiter in diesen Kabeln sind dafür erforderlich, die zum Beispiel die Temperatur des Kabels unterwegs zu messen. Sie können aber auch Nachrichten, Informationen übertragen. Also für verschiedene Einsatzzwecke sind diese Lichtwellenleiter vorgesehen in den Kabel.
Richtig. Vor allem zur Temperaturmonitoring-System sind auch hier redundant. Wir sehen vier Röhrchen in so einem System.
Also wenn mal was ausfällt, hat man noch Ersatz.
So ist das, genau. Okay. Und natürlich auch, um eine gewisse Genauigkeit zu erzeugen, kann man natürlich auch.
Relativ dünn ganz hier bei dem Kabel ist dann so die äußere Schutzschicht. Das ist dann hier, was ist das für ein Material, das da außen drum rum liegt?
Das ist HDPE-Mantel.
Das heißt HDPE?
Das High-Density Polyethylen.
Ah, okay. Also nochmal Polyethylen.
Nochmal Polyethylen, genau. Höhere Schmelztemperaturen als bei LDPE-WNA-Isolierung und ja, hervorragende mechanische Eigenschaften. Ne? Mhm. Das ist das gleiche Material wie für Schutzrohre.
Eine Frage noch. Jetzt haben wir diese verschiedenen Schichten hier kennengelernt, aber die müssen ja in der Fabrik auch zueinander kommen. Also wie kommt die Isolationsschicht um das Kupferkabel drumherum? Wird das in irgendein Kunststoffbad getaucht und dann das Kabel da durchgezogen? Oder wie finden diese beiden Elemente zueinander? Was muss man da machen?
Leiterfertigung ist ein separates Prozess. Danach wird...
Also Leiterfertigung ist das Verdrahten da dieses Kupferkerns.
Genau, genau. Dann wird Leiter...
Aufgewickelt erstmal?
Auf eine Spule. Die sind natürlich sehr groß. Da sind gut über 100 Tonnen drauf.
Mhm. Wie viele Meter sind dann auf so einer Spule?
Mehrere Kilometer.
Wow.
Ne? Also...
Hammerschwer dann.
Wenn man sich auch eine Seekabelfertigung vorstellt, dann sind wirklich zig Kilometer Leiter am Stück produzierbar. Dann wird der Leiter in Extrusionsturm hochgezogen. Typischerweise an der Spitze befinden sich Extruder.
Sind das so Art Düsen, so Spritzen?
Genau.
So wie man jetzt, sagen wir mal, man hat so einen Berliner Pfannkuchen und da muss man die Marmelade reinspritzen. So ähnlich ist das da auch.
Genau. Kunststoff wird als Granulat geliefert. Mhm. Das Material muss geschmolzen werden. Diese Schmilze wird dann mit hohem Druck gepresst in eine Wurst, wie du gesagt hast. Und dann, dass das nicht runterfällt, muss natürlich sofort entweder abgekühlt werden oder halt vernetzt.
Ne? Okay.
Genau.
Und da macht man dann auch ein längeres Stück in eins. Wie lang ist dann so ein Stück, das man da produziert? So eine, sozusagen eine Wurst bestehend aus Kupferkern und dem Kunststoffummantelung.
Genau, das nennt sich Kabelader dann im Fachbegriff. Und diese Kabelader kann mehrere Kilometer lang sein. Ne? Das Extrusionsprozess ist sehr empfindlich. Wie gesagt, das wird Tag und Nacht gefahren, mehrere Tage durch. Und jede Unterbrechung kann dazu führen, dass das Kabel Schrott ist oder zumindest Teil von Kabel Schrott ist. Im Landkabel ist das etwas einfacher, aber im Seekabel, das ist schon kritisch. Ne? Mhm.
Okay. Die Lastwagen bringen das also an die Baustelle, beziehungsweise man setzt auch Binnenschiffe ein. Die werden teilweise eben über den Mittellandkanal, dann eben bis nach Magdeburg zum Beispiel, transportiert. Und dann werden die eben über spezielle Maschinen dann gelegt im Erdreich. Aber wenn diese 2 Kilometer dann vorbei sind, muss man ja ein neues Kabelende da dran bringen. Also zu Hause ist das relativ einfach. Wenn man 2 Kabelenden hat, dann hat man eine Lüsterklemme, schraubt man das beides zusammen, fließt der Strom wunderbar. Gibt es hier so vergleichbar sowas, Lüsterklemmen zwischen 2 solchen Megakabeln? Oder was braucht man da für eine Vorrichtung, damit der Strom ohne Komplikationen sozusagen von einem Kabelstück in das nächste Kabelende reinfließen kann, ohne dass es da zum Durchschlag kommt oder zu irgendeiner Störung?
Im Hochspannungskabelbereich haben wir sogenannte Muffen. Mit einer Muffe kann man 2 Kabelstücke verbinden. Das können gleiche Kabeltypen sein oder auch unterschiedliche, also Seekabel zu Landkabel oder halt mit unterschiedlichem Leiterquerschnitt. Mhm.
Auch mit unterschiedlichen Herstellern.
Zum Beispiel auch, ja, das ist auch machbar.
Ja,
genau.
Und so eine Muffe ist, wie groß ist so eine Muffe und was ist das eigentlich?
Eine Muffe besteht aus 3 Komponenten, kann man so sagen. Da ist ja Leiterverbinder, Muffenhauptkörper und Außengehäuse. Gegebenenfalls noch eine Spleißbox für LWL, für Glasfaserkabel. Die Muffe hat etwa Durchmesser von 400 mm. Also deutlich größer als das Kabel selbst. Das sind hier, wie gesagt, etwas 140 mm und Gewicht von etwa 300 Kilo.
Wow.
Ne? Also es ist auch nichts mit Hand zu heben. Ne? Mhm. Da müssen schon spezialisierte Montagecontainer verwendet werden.
Und diese Container sind auch quasi Reinraumbedingungen, weil wenn wir schon in der Herstellung des Isoliergranulates keine Verunreinigung reinkommen dürfen, wenn in der Fabrikation nichts reinkommen darf an Verschmutzung, dann darf natürlich auf der Baustelle eigentlich auch nichts reinkommen an Verschmutzung. Das heißt, hier muss auch sehr sauber gearbeitet werden.
Ja, Montage von einer Mufe dauert mehrere Tage auch, wobei eigentliche Montage von elektrischen Komponenten, das ist etwa ein Tag. Da werden auch durch diesen mobilen Container provisorische Reinraumbedingungen geschafft. Also es muss zumindest dann trocken, staubfrei sein. Das sind nicht Laborbedingungen, allerdings ausreichend, um wirklich hier saubere Montagearbeiten durchzuführen.
Mhm. In so einer Gleichstromleitung, über die wir sprachen, eben wie gesagt, der Südostlink zum Beispiel, eben zwischen Magdeburg und Landshut in Bayern, das sind ja 500 Kilometer ungefähr, sind dann eben auch mehrere hundert von diesen Muffenverbindungen erforderlich, um diese Kabelenden dann zusammenzuführen. Sind die Muffen so eine gewisse Schwachstelle in der ganzen Konstruktion?
Man kann von einer Schwachstelle tatsächlich sprechen. Kabel ist maschinell hergestellt. Hier Montagearbeiten, Faktor Mensch, also Schnittstelle zwischen Isolation von Kabel und Isolation von der Muffe, von dem Hauptkörper. Das ist eine mögliche Schwachstelle, elektrisch auch gesehen.
Wenn man sich jetzt mal das Legen dieses Kabels anguckt, wir reden immer jetzt hier am Land, ne? Auf dem Meeresgrund ist es ein bisschen einfacher, da wird das vom Legeschiff sozusagen auf dem Meeresgrund abgelegt, noch reingespült so, aber da gibt es keine Straßen, da gibt es keine Eisenbahnlinien, da gibt es keine Naturschutzgebiete und so weiter. Da gibt es höchstens andere Leitungen wie Gaspipelines oder sowas, die man überqueren oder unterqueren muss. Aber an Land ist es ja kompliziert. Man geht ja nicht einfach durch die Landschaft, macht einen Graben 500 Kilometer, sondern unterwegs sind eben Hindernisse, entweder natürliche Hindernisse oder eben Bauwerke wie Autobahnen, Eisenbahnlinien, Flüsse und so weiter. Was macht man da? Wie kommt man unter solchen Hindernissen drunter durch?
Davon haben wir mehr als genug im Projekt, das stimmt. Dort verwenden wir vor allem sogenanntes HDD-Verfahren. Das ist ein horizontales Bohrverfahren, wo unter der Straße oder einer Bahnlinie eine Bohrung entsteht. Und da wird ein Schutzrohr reingezogen und danach in diesem Schutzrohr kommen dann Kabel.
Diese Kabel, wenn die dann erstmal gelegt sind, welcher Tiefe werden die denn eigentlich gelegt?
Also Verlegetiefe richtet sich nach Bodeneigenschaften und Nutzung von der Fläche. Das sind mindestens 1,5 Meter Verlegetiefen, können aber auch bis zu 10 Meter, 15 Meter betragen, je nach Situation. Also im offenen Graben Standard ist 1,5 Meter zur Rohroberkante. Mhm.
Kommen wir noch zu einem Punkt, nämlich die Wärmeentwicklung. Ist ja klar, jedes Stromkabel, das unter Spannung steht und in dem ein Strom fließt, das haben wir in den vergangenen Podcast-Folgen gelernt, haben wir oft drüber gesprochen, über Wärmeentwicklung bei Freileitungen. So ein Erdkabel erzeugt auch Wärme. Wie warm wird denn das dann? Könnte man, wenn das unter Betrieb ist, können wir da so in unsere Hand drauflegen hier außen, ohne dass wir uns verbrennen?
Ja, definitiv. Leiter oder maximale Leitertemperatur wird limitiert. Das ist eine Begrenzung, abhängig vom Hersteller. Hier für Südostlink, maximale Leitertemperatur beträgt 70 Grad. Und natürlich Isolationsschicht ist auch eine Art Dämmung, kann man so sagen. Also sicherlich, man kann eine Hand draufhalten, zum Beispiel im Labor, wenn es geheizt wird, natürlich unter Spannung. Das würde ich nicht empfehlen.
Jetzt muss man ja so einen Kabelgraben ausheben. Da wird das Kabel dann reingelegt. Es fällt enorm viel Erdaushub an. Kann man die Erde, die man dann rausgegraben hat, dann einfach wieder draufschütten? Oder ist da erstmal eine spezielle andere Schicht erforderlich, die vielleicht irgendwelche besonderen Isolationseigenschaften hat oder die Wärme besonders gut abführt? Also Frage, wie geht man mit dem Erdreich um, das man aus dem Graben rausgeholt hat?
Es hängt von Bodeneigenschaften. Manchmal kommt es vor, dass Bodenaustausch erforderlich ist, aber nur im Kabelumgebung direkt. Das muss man auch klar sagen, es sind wirklich hunderte Kubikmeter Erde, die auch ausgetauscht werden müssen, im schlimmsten Fall. Man versucht immer, bestehendes Boden zu verwenden. Beim Aushub werden Erdschichten auch getrennt. Also fruchtbare Boden werden auf Seite gelegt und dann darunter liegende Schichten werden ebenfalls separiert und am Ende wird es mit gleichem Aufbau wieder reingeschüttet. Mhm. Also das, was man später nicht mehr erkennen kann. Wenn man nächstes Jahr zum Beispiel die Stelle besucht, kann man kaum erkennen, wo die Baustelle war.
Aber für uns, wenn wir über so eine Trasse rübergehen, selbst wenn wir barfuß drüber gehen würden, würden wir das spüren, dass es da wärmer wird?
Nein, nein, das sind wirklich geringfügige Temperaturerhöhungen. Und die Engpässe sind bei Straßenübergängen, Bahnübergängen. Dort kommt es häufig vor, dass wir gezwungen sind, in einem Rohr alle Kabel eng zueinander zu legen und die sich gegenseitig erwärmen. Mhm. Das führt dazu, dass diese Stelle wirklich der Engpass ist und das gesamte System ist an diesem Engpass ausgelegt. Das kann man nicht ändern. Also die maximale Temperaturen vom Leiter kommen sicherlich nicht Mitte von einem AK, wo wirklich ganz entspannte
Bedingungen
herrschen.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Da ging es schon etwas fachlich in die Tiefe. Super interessant. Ja, ihr habt gesehen, selbst so etwas relativ Simples wie ein Kabel ist im Höchstspannungsbereich absolutes Hightech. Und es gibt sowohl in der Produktion als auch beim Legen dieser Kabel und auch später im Betrieb extrem viele Dinge zu beachten. Und wenn bei einem dieser Prozesse etwas schief geht, dann knallt das Kabel im schlimmsten Fall durch und es sind sehr, sehr kostspielige Reparaturarbeiten erforderlich. Das ist bei Freileitung wesentlich einfacher. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann geht es weiter mit einer sehr netten Kollegin aus dem hohen Norden Deutschlands. Und das Thema beim nächsten Mal ist der Netzentwicklungsplan Strom. Ja, tschüss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.